60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo, ich bin Jens Trocher und ich bin heute in Berlin und stehe vor einer Tankstelle. Es ist natürlich keine Tankstelle, denn es ist ein Podcast über Kunst, aber es ist eine ganz besondere Tankstelle. Es ist nämlich ein Museum und ich bin im Museum verabredet mit P. Mathis Carstens, der gleich das Geheimnis dieses Museums etwas lüften möchte. Hallo.
Hallo Herr Trocher, schön, dass Sie da sind.
Das Museum heißt das Kleine Grosch-Museum. Ich war total geflasht, als ich das erste Mal da war und dachte mir, wow, was ist das für ein Museum?
Wir haben hier letztes Jahr, also 2022, ein Museum für George Grosch eröffnet in Berlin. Wir wollen ihm, diesem Künstler, der, glaube ich, für Berlin einen ganz besonders wichtigen Stellenwert hat, eine Heimstätte bieten und uns wirklich mal mit diesem Leben und Werk beschäftigen, das, glaube ich, wie kaum ein anderes ganz viele Zäsuren des letzten Jahrhunderts spiegelt und, glaube ich, auch für uns heute noch ganz aussagekräftig ist.
Bei mir haben Sie ja sofort offene Türen eingerannt. Ich bin Fan von George Grosch und bin auch gleich aufmerksam geworden. Die letzte Ausstellung habe ich leider verpasst. Dafür freue ich mich jetzt auf die Ausstellung The Stick Man. Den Titel müssen Sie gleich erklären, bitte.
Der ist, glaube ich, auch erklärungsbedürftig. Stickman, wenn man das erstmal übersetzt, kommt man auf sowas wie Stockmänner oder Strichmännchen. Was hier gemeint ist, ist auch tatsächlich so eine Art von Strichmann. Wir reden über eine Werkgruppe von ausgehungerten, ausgezehrten Figuren. Die sind quasi auf Striche, auf Knochen reduziert. Und wir haben es mit Opfern zu tun. Also das sind Opfer des letzten Weltkriegs. Also das ist ja harte Kost, über die wir uns unterhalten. Wir haben es mit universellen Opfern des Weltkrieges zu tun. Nach 1945 greift Grosch auf, was ist eigentlich von den Menschen übrig geblieben nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, nach dem Abwurf der Atombomben und so weiter. Und das sind eben diese heruntergehungerten, heimatlosen, orientierungslosen Figuren, die Stickmänner, auf Deutsch hat er Stockmänner dazu gesagt. Und wir folgen ihnen quasi bei ihrer Suche nach Nahrung, nach Schutz, aber auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang, nach einer gewissen Sinnhaftigkeit in ihrem Leben. Was zählt eigentlich noch nach dieser Zäsur, nach diesem Menschheitsverbrechen?
Für mich ist das Neuland, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne George Grosch von seinen monumentalen Bilderwelten, kann man ja schon fast sagen. Und das erste Bild, was wir uns ausgesucht haben für unseren kleinen Rundgang, da fällt mir sofort, bevor wir das Strichmännchen besprechen, eine Regenbogenflagge auf, die ja wahnsinnig aktuell ist.
Ja, genau. Also wir, vielleicht muss ich das erst beschreiben, wir stehen jetzt am Anfang der Ausstellung, schauen uns ein Aquarell an, das ist so ein bisschen größer als A3. Es ist relativ grau, also wir haben eigentlich ein Grau-in-Grau-Aquarell mit dieser leuchtenden Regenbogenflagge. Jetzt denkt man irgendwie heute wahrscheinlich an Gay Pride und solche Geschichten. Das ist da leider noch in relativ weiter Ferne. Also wir haben es hier mit einem Symbol von Völkerverständigung zu tun, von Frieden und so weiter. Natürlich damals auch hochbrisant nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Positionierung der Flagge im Bild ist spannend. Also wir haben diesen Stickman, vielleicht, ich würde damit mal kurz anfangen wollen, ganz zentral im Bild steht so ein Stickman, Mundwinkel sind nach unten gezogen, große offene Augen, der Schädel ist eingeschlagen, da sind so Armaturen dran, also das ist so ein Schädel, der von Schrauben und Metallelementen zusammengehalten wird. Der trägt ein Häftlingshemd, der hat ein Metall, also eine Fessel um den Hals, eine Metallfessel, hat ein Häftlingshemd mit einer Häftlingsnummer, hat man natürlich sofort Assoziationen in dieser Zeit, wenn wir an 1945 die Befreiung der Konzentrationslager denken. Und das ist auch genau das, was im Hintergrund stattfindet. Also diese Figur mit einer Regenbogenflagge in der Hand steht vor einer KZ-Silhouette, würde ich mal beschreiben. Also man sieht im Hintergrund mannshohen Stacheldraht, dahinter sind sehr hohe Schornsteine, die rauchen. Wir wissen alle, was das bedeutet. Wir sehen Galgen, an denen Häftlinge baumeln und so weiter. Dieser Stickman steht davor, also er ist offenbar nicht mehr Teil dieses Camps, dieses KZs. Wir sehen eine zerfurchte Landschaft davor und er hat zwei Sachen in der Hand oder in den Händen. Einmal in der linken Hand diese Flagge, die Regenbogenflagge, und in der anderen Hand den Banner, also den Stab, an dem die Flagge mal befestigt war. Denn das macht das Ganze jetzt noch ein bisschen trauriger und trister, als das graue Bild ohnehin schon ist. Die Flagge ist von ihrem Flaggenstab, von ihrem Banner gerissen, gebrochen, und das spiegelt auch das Gesicht dieser Figur wieder. Also wir haben das mit einer Figur zu tun, die irgendwie vor den Scherben der Zivilisation steht. Also hinten ist ein Völkermord passiert, mit Völkerverständigung ist es nicht mehr weit her, mit Frieden und so weiter sowieso nicht. Und diese Figur ist jetzt mit den Folgen konfrontiert. Also da ist ja so ein großes Quo Vadis, wenn man das darüber schreiben möchte. Also wo geht's jetzt hin? Und das ist eine, glaube ich, eine x-fache Frage, die Gross in diesen Werken aufgreift. Also einmal natürlich, wo geht jetzt dieser Mensch hin? Wo findet er jetzt Zuflucht? Wo gibt es irgendwie was zu essen? Wo gibt es auch eine Form von sozialem Verbund? Also Menschen sind soziale Wesen. Wo sind jetzt diese ganzen versprengten Individuen eigentlich wie sozial einzufangen? Oder wo finden die Zuflucht? Das nächste ist natürlich aber auch, wie geht's jetzt mit der Welt? Wie geht's jetzt politisch weiter? Das sind ganz große Fragen. Gross stellt sie aus Amerika, das muss man auch sagen, kommen wir bestimmt noch drauf. Also er hat auch den Blick von außen. Er guckt aus einer Art sicheren Entfernung auf Europa, auf die alte deutsche Heimat und sagt, wo geht das eigentlich jetzt alles hin? Dann die nächste Frage, und die ist vielleicht ein bisschen komplexer oder theoretischer, aber in der Zeit auch ganz wichtig und für uns, ich bin Kunsthistoriker, als Kunsthistoriker natürlich auch spannend, wo geht's jetzt eigentlich mit der Kunst hin? Also Adorno hat in dieser Zeit, ein paar Jahre später, ein bisschen auch glaube ich, durchaus sehr plakativ gesagt, man könne nach Auschwitz keine Gedichte schreiben. Das hat er, glaube ich, in letzter Konsequenz nicht so gemeint, aber es stellt natürlich die Frage, wie geht das jetzt eigentlich mit Kultur, mit Hochkultur, ob das jetzt die Poesie ist, ob das eine Malerei ist, eine Musik, wie geht das nach dem Zweiten Weltkrieg, nach so einem Verbrechen weiter? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir in diesem Bild sehen können. Wohin geht es jetzt mit Menschen, Kultur und Politik?
Ich glaube, was wir noch erwähnen sollten, relativ am Anfang unseres Rundganges, wo und wann sind diese Werke entstanden? Es sind ja Teile einer Serie, oder ist es die ganze Serie?
Genau, also leider ist es nicht die ganze Serie, das wäre zu schön, aber wir haben ganz viele Werke aus dieser Serie versammeln können. Genau, also lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten. Wo sind wir geografisch und zeitlich? Wir haben es ja schon so ein bisschen eingegrenzt. Amerika fiel gerade als Stichwort Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist genau, da sind wir. Also wir sind auf Long Island, also auf der Insel über New York in den Vereinigten Staaten. George Gross ist direkt 1933 in die USA gegangen, nicht als klassischer Flüchtling. Das hatte durchaus noch andere Bewandtnisse. Er hatte da eine Professur. Es kam also eigentlich alles zusammen. Er wollte immer Amerikaner werden. Und natürlich verfinsterte sich die Aussicht in Deutschland. Es bot sich entsprechend an, die Heimat zu verlegen. Und das war auch ein Kindheitswunsch, dem er da folgen konnte. Er ist also in dieser Zeit, über die wir sprechen, so Mitte, Ende der 40er Jahre, ist er schon gute 10 Jahre in den USA, und er ist auch amerikanischer Staatsbürger in der Zeit. George Gross ist 93 geboren, das heißt, wir haben ihn so in um die 50 ist er mittlerweile, ne? Und diese Serie entsteht, die fängt so an Anfang der 40er und erreicht, glaube ich, so den ersten Kristallisationspunkt um 45, also wirklich mit dem Kriegsende. Es sind so 5 Jahre, in denen er intensiv daran arbeitet. Auf Long Island in Huntington ist das so ein kleiner Küstenort, und setzt sich fort bis in die 50er. Und es ist damit auch eigentlich die letzte große politische Serie von Gross in dieser Zeit. Und die letzte überhaupt. Er stirbt 59, dann wieder in Berlin. Das ist insofern auch wichtig. Und vielleicht bleiben wir bei diesem Schritt zurück und gucken nochmal aufs Allgemeine. Gross verbringt am Ende fast die Hälfte seines Lebens in den USA, und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht oder Ihnen, die zuhören, wir verbinden ihn trotzdem immer mit Berlin. Also Gross ist so der Weimarer Künstler oder der Künstler, der den Ersten Weltkrieg geißelt, der die Kapitalisten und Industriemenschen, die Kudamm-Flaneure und so weiter in den 20ern und frühen 30ern porträtiert, karikiert, zu gesellschaftlicher Veränderung aufruft, natürlich auch politisch hochaktiv ist in dieser Zeit für verschiedene linkspolitische Strömungen. Und das ist auch völlig richtig, das ist er und das hat er gemacht, und dafür ist er zu Recht weltberühmt und vielleicht auch einer der wichtigsten Berliner und deutschen Künstler. Aber er hat halt noch eine zweite Lebenshälfte und ist da als Künstler nicht weniger bedeutend, nicht weniger qualitativ, aber durch ganz verschiedene hochkomplexe Umstände ist das nicht so bekannt und ist das nie so in den Fokus gerückt. Und dass er da politisch aktiv war, künstlerisch auf der Höhe seines Schaffens, das wollen wir eben mit dieser Ausstellung zeigen. Und wir sprachen ja vorhin so ganz kurz über die Tankstelle, in der wir hier sind. Das ist ja ein ganz merkwürdiger Ort für ein Museum, natürlich umgebaut zu einem Museum und so. Das heißt auch nicht mehr ganz so merkwürdig und wir sind hier im Neubau mit der Sonderausstellung. Aber dieser scheinbare Bruch zu sagen, wir haben noch diesen 20er-Jahre-Künstler George Gross und dann haben wir eine Tankstelle aus den 50er-Jahren, Wirtschaftswunder, Architektur, das passt doch gar nicht zusammen. Ich finde, das ist eine Chance zu sagen, doch, das passt eben schon zusammen, weil George Gross theoretisch hier hätte tanken können. Denn das ist eine Tankstelle, die in genau der Zeit gebaut wurde, als er lebte, als er arbeitete, als er auch kurzzeitig wieder in Berlin war mehrfach und als er politisch hochaktiv war. Und diese Shell-Tankstelle drückt ja auch dieses deutsche Wirtschaftswunder aus und damit eben genau die Zeit, mit der er sich auseinandergesetzt hat. Wir kommen, glaube ich, auch gleich noch zu so ein paar Bildern, wo es um eine durchaus gesättigte Nachkriegsgesellschaft geht. Und die spiegelt sich ja auch architektonisch bei uns wieder.
Das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Museum. Und Sie haben schon gesagt, die Tankstelle ist ja ein hübscher Rahmen für tolle Werke. Und das nächste Werk, das spielt vielleicht auch schon auf die Situation an, die Sie beschrieben haben. Es ist farbiger als das vorhergehende. Man sieht drei Personen auf den ersten Blick, davon ist eine sehr korpulent.
Gut beschrieben, genau. Wir haben, wie bei dem letzten Bild, haben wir wieder ein Gegeneinander von Farbwelten. Sie sagen schon, es ist viel farbiger als das andere. Bei dem anderen Bild, das wir uns angeguckt haben, so dieser Stickman vor Konzentrationslager, da war alles grau in grau und die Regenbogenflagge natürlich, die strahlte richtig schön daraus. Hier ist es genau andersrum. Wir haben eigentlich eine relativ fröhliche Welt, so in rosa Fleisch, Gelbtönen gehalten, fast ein bisschen zu giftig, fast ein bisschen zu gesättigt, zu saturiert. Da ist so eine Art Familie, ein dicker Vater, so würde ich ihn mal beschreiben, ganz pausbäckig, rote Wangen, hochvoluminös, zwei genauso wohlgenährte, propere Kinder mit Pausbäckchen. Alle essen irgendwas, alle haben Nahrung in den Händen. Es gibt irgendwelche Würstchen und Schnitzel an Messer und Gabeln, die sie in den Händen tragen. Und dann drumherum gibt es so ein paar graue Figuren, die schmelzen fast in den Hintergrund über. Und das sind die Stickmen in dem Fall. Also wir haben quasi hier so eine Art Normalbürger oder sagen wir mal einen Wohlstandsbürger. Da sind wir auch bei einer saturierten Nachkriegsgesellschaft absolut, über die wir gerade sprachen. Und jetzt kommen die Stickmen dazu. Und die tippen, also diese wohlgenährte Familie ist am linken Bildteil. Und von rechts tippen die Stickmen, das sind so schemenhafte graue Geister, eben ganz abgemagert, ein Stickman mit zwei Kindern, die tippen den Wohlgenährten auf die Schultern und sagen quasi, was ist eigentlich mit uns? Wir hungern, wir wissen nicht wohin und euch geht's offenbar sehr, sehr, sehr gut. Das ist auch ganz deutlich zu sehen. Da ist also erstmal so eine Art Verteilungsproblematik, auch wieder eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit, das, womit Gross ja auch in den 20er Jahren seine Erfolge gefeiert hat und womit er ja auch politisch seine Bedeutung ganz zu Recht errungen hat. Was man auf den ersten Blick nicht sieht, ist ein weiterer Stickman ganz am linken Bildrand. Der ist so extrem im Hintergrund, schematisch, ganz schwer zu sehen. Sie gucken auch gerade so, wo macht man ihn aus? Der ist auch fast so eine Art Wolke. Wenn man dann aber mal sieht, so was macht, also sobald man die Augen einmal hat und den Arm, dann erkennt man den ganz gut. Der ist also hinter dieser Familie. Und der hat was Kannibalisches, denn er nagt an irgendeinem Fleisch mit einem sehr menschlich aussehenden Knochen, würde ich sagen. Und das ist ein ganz spannender Twist, dieser Stickman. Ich glaube, das macht sie auch auf einer philosophischen und grundsätzlich gesellschaftspolitischen Ebene sehr spannend in dieser Zeit. Also diese Stickmen sind erstmal Opfer ihrer Umstände und ihrer Zeit und der Geschichte und so. Das erklärt sich ja aus dem Kontext wunderbar. Wie kann man da kein Opfer sein? KZ etc. Wir sprachen ja darüber. Und das sind auch so universelle Opfer. Das sind Häftlinge, das sind Flüchtlinge. Kommt alles zusammen. Das sind die Menschen, die in diesen zerstörten Städten leben, die der Weltkrieg hinterlassen hat. Aber weil sie jetzt eben Opfer sind und nichts mehr haben und nichts mehr sind und keine Zugehörigkeit mehr haben, müssen sie ja irgendetwas machen, um zu überleben. Also dieses Opfer muss zu einer Art von Täter werden oder zu einem Opportunisten mindestens oder sich irgendetwas einfallen lassen, wie es überlebt. Und das, finde ich, ist ein ganz spannender Twist, der in dieser Werkreihe immer wieder anklingt und der dann auch so einen großen Bogen nochmal schlägt. Also Gross fragt vielleicht so wie Brecht nochmal, was macht eigentlich einen Menschen zu einem guten Menschen? Und wir kommen am Ende vielleicht, wenn wir ja auch so ein Bild jetzt sehen, wie beim Essen gestört, so wäre der Titel auf Deutsch, dann ist vielleicht das Ergebnis oder unsere Schlussfolgerung, dass es jetzt nicht erstmal ein ganz toller Charakter ist oder eine tolle moralische Ausstattung, die wir irgendwie von Geburt mitbringen, sondern dass es auch die Umstände sind, die uns gut machen oder schlecht werden lassen oder irgendwas in der Mitte. Denn was wir hier bei den Stickmen ja durchaus nachvollziehen können, ist, dass sie wahrscheinlich moralisch für unser Empfinden einmal auf der richtigen Seite standen, entsprechend von den Nationalsozialisten als Beispiel dafür gegeißelt worden sind, inhaftiert etc. Oder einfach ganz normale Menschen waren, deren Häuser ausgebombt worden sind. Und jetzt stehen die also vor der Frage, wie bringe ich meine Familie, wie wir das hier sehen, eigentlich durch. Ich muss wahrscheinlich jemandem, der etwas hat, was wegnehmen, denn so viel ist nicht da. Und das ist etwas, was mich auch an dieser Werkreise berührt, weil das so eine ganz fundamentale Frage ist, die fast so ein bisschen spielerisch oder sehr leichtfüßig daherkommt. Und deswegen würde ich auch sagen, dass es für mich eine der spannendsten politischen Werkreihen von Gross ist. Denn ja, die ist plakativ und die ist laut, man versteht schon, worum es geht. Aber die hat auch eine Subtilität und eine Tiefe, die er, finde ich, nur in seinen besten Phasen erreicht. Wie alle Künstler gibt es ja so Spitzenwerke und ich finde, dass diese Stickmen dazugehören.
Das nächste Bild ist von 1949 und heißt The Grey Man Dances. Und, Überraschung, ein grauer Mann tanzt. Nur ist es kein Porträt oder ein Porträt eines Tänzers, sondern es sieht nach einem Horrorkabinett aus.
Man denkt an Musik, an Bewegung und meistens tanzt man ja doch auch zu zweit oder zumindest mit mehreren. Der Tanz alleine dann entweder hochmelancholisch oder ganz besonders freiheitlich oder dann eben traurig oder verrückt. Und genau das ist es, was wir sehen. Also wir sehen eine Einzelfigur, die die Arme erhoben hat, an den Kopf führt, die Beine schießen in die Luft. Also irgendjemand tanzt einen verrückten Tanz, eben ein grauer Mann, so ein grauer Stickman. Und ich muss immer bei dem Bild als allererstes an den Totentanz des Mittelalters denken. Das ist so eine Bildgattung, vor allem so im Hochmittelalter, wo der Tod mit Menschen tanzt oder wo Menschen auf ihren Tod hinzutanzen. Und das hat erstmal was ganz Lustiges, aber eigentlich ist das sind die letzten Zuckungen, wenn man mal so will. Das sind die letzten Bewegungen, die man so macht. Und alle wissen auch, das ist jetzt so der letzte Tanz. Ne? Jetzt geht's zu Ende und es ist auch alles verloren. Der Tod lädt ein, das wäre ja auch irgendwie dann in der Dichtung aus der Zeit so eine Formulierung. Und irgendwie sowas Morbides, Sie haben das mit dem Kabinett ganz gut beschrieben, hat es ja auch. Was wir sehen, ist wieder so eine Kombination zweier Farbwelten. Also wir haben diesen grauen, tanzenden Mann auf so einer grau-milchigen Fläche, ganz merkwürdiger Untergrund, so verschmiert irgendwie. Drumherum ist so eine Art Stacheldraht. Und dann, das ist alles so in Grautönen gehalten, Grisaille würden wir in der Kunstgeschichte sagen, dann dahinter ganz farbig, da sind giftgrüner Hintergrund, nicht giftgrün, aber dunkelgrün, nicht gesunder Hintergrundhimmel, also Himmel, die ja gerne mal blau oder zumindest grau sind, hier in grün gehalten, das fällt auf jeden Fall auf und davor setzt sich schön in einem Komplementärkontrast ab, so rote Backsteinbauten, so beschreibe ich die mal. Und erleuchtete Fenster und eine Flagge, die über dem Ganzen weht. Also wieder so typisch Gross, eine durchaus nicht ganz klare Komposition, also mit verschiedenen Fragezeichen, die aufgeht, aber wiederum sehr klar in ihrer Struktur. Und jetzt ist nur die Frage, was will es uns sagen? Was ist denn eigentlich die Aussage? Wir haben diesen Mann, wir haben den Tanz, wir haben den milchigen Untergrund, wir haben Stacheldraht, Fabrikgebäude und eine Fahne. Es ist ja nicht ganz so leicht, das jetzt zusammenzubringen. Und da haben auch ganz viele Leute schon gerätselt. Also das Bild ist von 49, das heißt, das ist jetzt auch 70 Jahre, gute 70 Jahre rätseln. Also Menschen, was soll es bedeuten? Ich möchte vorschlagen, dass man das zwar als Stickman sieht, das ist es auch eindeutig, den erkennen wir sofort, ausgemergelt, der Kopf ist aufgeschlagen und so. Also das, ja, absolut, der reiht sich ein, diese Gruppe der Figuren, die wir uns angesehen haben. Und irgendwie ist ja doch was anders. Also wir haben jetzt nicht wie davor jemanden, der auf der Suche nach Nahrung ist. Es ist auch keine klassisch feindliche postapokalyptische Umgebung. Also das ist einfach mal eine merkwürdige Stadt oder sowas. Aber das ist auf jeden Fall kein Weltkriegsszenario und ist auch kein Konzentrationslager oder sowas. Also von den beiden Werken, die wir uns gerade angesehen haben, setzt es sich ganz deutlich in der Erzählung ab. Was soll das also? Ich sage, es ist ein Maler, der da tanzt und dieser Untergrund, auf dem getanzt wird, ich sagte schon, so verschmiert und irgendwie schwer zu fassen. Ist das Schnee? Ist das Wasser? Was ist das eigentlich? Ich sage, das ist ein Tanz in Farbe. Also das ist ein verrückter Tanz in ausgekippter Farbe. Warum? Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also wir müssen kurz einen Exkurs machen und zwar geht es um Jackson Pollock, es geht um abstrakten Expressionismus und es geht darum, wir sprachen am Anfang darüber, wo soll es jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Malerei eigentlich hingehen? Das ist eine ganz wichtige Frage in der Zeit. Da will ich mal kurz ansetzen, das kann man auch ganz kurz machen. Wir haben also das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Welt fragt sich, verschiedene Länder fragen sich, verschiedene Maler, Malergeneration, wie malt man denn jetzt eigentlich? Und ich mache das jetzt völlig holzschnittartig, aber es ist so, dass wir davor eine lange Phase haben, wo figurative Malerei, also mit Gegenständen, mit Menschen dominiert hat. Man hat Geschichten erzählt, man hat politische Forderungen zum Beispiel artikuliert mit Malerei. Das ist eigentlich das, was dominiert. Ne? Also das ist ja auch das, was wir irgendwie kennen, ob das jetzt expressiv ist, impressionistisch und so weiter. Aber es ist erstmal eine Erzählung. In dieser Zeit kommt aber auch das auf, was wir im weitesten Sinne als abstrakt oder gegenständslos bezeichnen. Also abstrakte Farbfeldmalerei, gestische Malerei zum Beispiel, die der abstrakten Expressionisten in den USA, Jackson Pollock, ne, der kippt so seine Farbe auf große Leinwände, große Gesten, der tanzt quasi um seine Leinwände und kippt da alles aus. Und das hat vor allem die USA, das hat vor allem die politischen Führer der USA interessiert, weil man gesagt hat, Mensch, das ist doch eine freiheitlich-demokratische Kunstproduktion, da ist keine Erzählung drin, da ist keine Politik drin, das ist einfach der freie Mensch, der sich ausdrückt, super, so muss Kunst aussehen. Denn sobald man irgendwie Menschen hat, die irgendwas machen, den Betrachter zu irgendwas auffordern, das ist jetzt wieder aus einer amerikanischen Perspektive gedacht, die ja auch Besatzungsmacht dann in Deutschland waren, das ist immer gefährlich. Und wenn man das mal ganz verkürzt, dann könnte man sagen, wer figurativ malt, der ist Nazi oder Sozi, ne? Also auch wenn man an die DDR denkt, da wird natürlich irgendwie, oder die gibt es ja in der Form dann auch gar nicht, aber wenn man an das denkt, was mal DDR wird, die sowjetische Besatzungszone, da geht es um Propagandalosung, da wird mit Bildern Geschichte gemacht und Politik gemacht und die USA propagieren, das ist genau so eine Propagandalosung, mit abstrakter Malerei wird mal gar nichts propagiert, außer der freiheitliche Ausdruck des Individuums. Das ist ja schon mal was, natürlich auch kann man alles anzweifeln und wird dann auch mit der CIA etc. global propagiert. Ganz spannende Geschichte. Auf jeden Fall in Deutschland ist es ein großer Moment. Man fragt sich, okay, was macht man jetzt? Figurativ, abstrakt. Jetzt haben wir jemanden wie Gross, der lebt in der Zeit in den USA. Da ist das Ganze viel schlimmer, denn da sagt man eigentlich idealerweise nur noch abstrakt, so soll das aussehen. Und 49 ist dafür, wenn man will, so ein Jahr, in dem das alles zusammenkommt. 49 ist nämlich das Jahr, wo Jackson Pollock, ich glaube, das sind gleich drei Ausstellungen in New York hat, wo das Life-Magazin fragt, also ein ganz wichtiges Magazin der Zeit, vielleicht vergleichbar hier mit dem Spiegel in der Zeit, ist hier the greatest painter alive? Also ist Jackson Pollock jetzt der wichtigste Maler unserer Zeit? Der ist damals noch ganz jung, eigentlich gar nicht so erfolgreich bis dahin und hat so seinen totalen Durchbruch. Und das Ganze sieht jetzt irgendwie ein Gross, der ja irgendwie so ganz altmeisterlich mit kleinen Pinseln seine Bilderzählung malt und so und natürlich daran am Ende doch irgendwie glaubt, mit Malerei und figürlicher Malerei, mit Bilderzählung, Menschen erreichen, erziehen, inspirieren, irgendwie zu können. Und das stößt jetzt aufeinander. Die beiden lernen sich auch kennen, die mögen sich natürlich nicht. Gross findet irgendwie, Jackson Pollock ist ein belangloser Alkoholiker, der irgendwie nicht weiß, wie richtige Malerei geht oder wie man eine Bilderzählung macht. Irgendwie Farbdosen auskippen ist doch kein Talent. Ja, kann man ja auch erstmal irgendwie nachvollziehen, so toll das ist, aber zumindest irgendwie für so eine Generation, dieses Unbehagen ist, glaube ich, sehr verständlich. Und dass der dann noch frenetisch gefeiert wird und Gross ist irgendwie so ein bisschen altes Eisen, alles irgendwie, glaube ich, in der Zeit sehr nachvollziehbar. Und das kommt jetzt alles da zusammen. Denn Gross sagt, also abstrakte Malerei, so mit so ein bisschen geometrischen Formen und ausgekippten Farben, das kann doch nicht wahr sein. Gerade angesichts einer politisch zugespitzten Situation, wo so ein dritter Weltkrieg im Raum steht. Also ich meine, wir sind im Kalten Krieg. Und es ist so ein bisschen die Frage, gibt es jetzt den nächsten Weltkrieg? Und wenn ja, dann ist der vermutlich nuklear. Dann geht ja irgendwie die ganze Welt direkt unter. Das sind dann nicht mehr einzelne Städte oder Länder. In der Zeit kann man doch jetzt nicht die Leute mit abstrakter Malerei konfrontieren. Man muss ihnen auch jetzt sagen, was richtig ist oder was politisch wichtig ist. Und das kommt hier in diesem Bild, das war jetzt ein langer Exkurs, aber das kommt da alles zusammen. Denn wir sehen am Ende eine Person tanzen, einen verrückten Tanz in ausgekippter Farbe und in diesem Stacheldraht, der diese Person umgibt, da sind so Leinwandfetzen und so weiter. Das heißt, da kippt jemand seine Farbe aus, sagen wir mal Jackson Pollock, das wäre sehr naheliegend, und feiert einen verrückten Tanz und führt irgendwie alle an der Nase rum und alle finden, es ist Kunst. Und wenn man jetzt in diese Gebäude guckt dahinter, also wirklich so klassische Industriearchitektur, Backstein, Fabrikgebäude, da sind in den hell erleuchteten Fenstern so geometrische Formen. Und da wird also wirklich so buchstäblich die abstrakte Kunst fabriziert. Denn Gross sagt eben auch, das ist jetzt keine irgendwie inspirierte künstlerische Tätigkeit, wo jemand groß überlegt, nee, da steht quasi jemand am Fließband und produziert jetzt mal ein Quadrat und dann kommt das auf die Leinwand so ungefähr. Und genau das sehen wir. Und wir haben ein kleines Werk daneben gehängt. Das ist eine Holzplatte, um das mal ganz nüchtern zu beschreiben. Ist keine Leinwand, das ist nicht gerahmt und ist aber nicht irgendwie eine Holzplatte, sondern es sind so zwei zusammengesetzte Bretter. Alles jetzt auch kein toller Malgrund und da ist ein abstraktes Gemälde drauf. Das sind so graue Schlieren auf einer Art beigen, weißen Hintergrund. Das ist der Atelierhocker von George Gross, also beziehungsweise die Sitzfläche des Atelierhockers von George Gross aus dieser Zeit, auch aus der Zeit des Gemäldes, über das wir gerade sprachen. Also darauf hat er gesessen und gearbeitet und er hat auf etwas gesessen, was eine Art Pollock-Gemälde ist. Also weder dieser Maler, der die Farben auskippt und dann irgendwie da rumtanzt, das ist ja zumindest Gross' Interpretation dieser Malweise. Und Gross hat mal einem Studenten, dem er den Pollock gegenüber entzaubern wollte, einen Pollock in Anführungsstrichen gemacht. Also er hat ein Pollock-Gemälde gefälscht, sage ich jetzt mal, einfach nur um mal kurz zu zeigen mit dieser Persiflage, wie inhaltslos und wie unhandwerklich das alles ist. Und er hat also einfach Farbe auf seinem Hocker ausgekippt, grau und weiß, hat ein bisschen mit dem Pinsel drin rumgerührt, also wohlgemerkt mit dem Holzstiel des Pinsels, also nicht mit der richtigen, in Anführungsstrichen, Seite, sondern mit der falschen. Und hat dem Studenten dann gegenüber beschrieben, wie man so einen Pollock macht. Man rührt so lange drin, bis keine Bilder mehr übrig sind. Da sind wir auch wieder bei diesen Bilderzählungen und. Wie will man eigentlich Menschen erreichen? Und dann hat er sich später eben ein paar Jahre lang auf dieses Bild gesetzt und darauf gearbeitet. Das ist ja nur wirklich eine Aussage, also mit dem Hintern auf dem Pollock zu sitzen und dann die richtige Kunst zu machen. Und es ist ganz lustig, wenn man jetzt so ein bisschen näher geht, man sieht so an zwei, drei Stellen, also Gross muss den Hocker immer relativ identisch eingestellt haben, man sieht nämlich an zwei, drei Stellen, wie die Hosenknöpfe, also wie die Knöpfe, die man hinten da irgendwie an den Hinterntaschen in so einer Hose hat, wie die sich da abgerieben haben, wie die Farbe abgetragen haben. Also ein großartiges Statement, hochinteressant. Und da ist natürlich ganz viel Bitterkeit am Ende drin. Denn Gross macht das nicht aus einer Position der Stärke. Er ist nämlich jetzt nicht irgendwie der große, erfolgreiche, alte Künstler, der sich alles leisten kann und mal eben sagt, wo es lang geht und wer da mitspielen darf und wer nicht. Es ist so ein bisschen anders. Man kennt ihn, man schätzt ihn. Aber er ist eher so aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt. Er ist der Künstler der Zeit vor des Zweiten Weltkriegs vor allem. Und jemand wie Jackson Pollock ist halt der Maler der Zeit danach. Und das ist eben durchaus eine ganz bittere Kritik daran und auch, glaube ich, etwas sehr Melancholisches. Also zu sehen, dass jemand, der eigentlich in der Zeit, das sehen wir da auch schon, hochpolitisch ist, hochkünstlerisch, der will die Welt doch nochmal irgendwie zum letzten Mal so ein bisschen vor sich selber retten. Und das findet kein Gehör und die Leute finden aber etwas Gerührtes, was ich jetzt persönlich gar nicht abwerten will. Ganz im Gegenteil, das ist hochwichtig, Kunst ist historisch, aber das ist natürlich für jemanden wie George Gross in dieser Zeit mit seiner politischen Einstellung nicht verständlich und nicht hinnehmbar. Und auch das kann man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen.
Absolut. Und ich kann auch die Haltung dieses Bildes nachvollziehen, so wie Sie das erklärt haben. Ich würde es ja fast sagen, der Stickman ist ein kleines Selbstporträt.
Der Stickman, der so ein bisschen vor dem Nichts oder so ein bisschen vor den Scherben der Existenz steht, ist, glaube ich, ganz oft auch ein Selbstporträt. Und das wäre immer so ein bisschen die Frage, auch bei diesem Bild, ist das jetzt ein Jackson Pollock, der da die Farbe ausgekippt hat und verrückt herumtanzt? Oder ist das ein Gross, der sagt, denn die Ohren sind wohlgemerkt auch zugenagelt, hier mit so Holzbrettern, ist das ein George Gross, der sagt, meine Güte, wo ist denn das hier alles hingekommen und was soll denn das noch? Oder was soll ich hier eigentlich noch machen? Das will ich nicht hören, das will ich nicht sehen, damit kann ich nicht umgehen. Und dass sie jetzt sagen, Selbstbildnis, das führt uns wahrscheinlich zu unserem letzten Gemälde in der Ausstellung. Das ist hier gegenüber. Das ist The Painter of the Whole Two. Das ist ein Gemälde, das so ungefähr parallel entsteht, in derselben Zeit, Ende der 40er Jahre. Und das ist ein abstraktes, abstrahiertes Selbstbildnis. Wir sehen wieder einen Stickman, so ein bisschen anders, der hat schon mal ein paar mehr Haare und so, das haben die sonst nicht, einen kleinen Schnauz und so. Also das ist ein George Gross, der in einem Plein-Air-Atelier steht, also einem Atelier, das man draußen angelegt hat, um jetzt klassischerweise so ein paar Landschaften zu malen oder so. Und der hat eine ganze Reihe von Leinwänden um sich herum. Aber, und das ist so ein surreales Moment, alle diese Leinwände haben ein merkwürdiges, ich sag mal nierenförmiges Loch in sich. Also jede Leinwand hat ein Loch, da stimmt was nicht. Und dieser Maler hat den Pinsel zwischen die Lippen gepresst. Also da ist auch so eine Trotzhaltung zu erkennen. Die Augen sind weit aufgerissen und in diesem Kopf des Malers ist auch ein Loch. Also das ist eine Kapitulation, würde ich fast sagen. Also jemand gibt uns sehr deutlich zu verstehen, da sind wir genau dort, wo wir gerade aufgehört haben. Also bei dem Weg, den die Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt einschlagen kann, soll, und natürlich bei den individuellen Fragen, die sich die Künstler entsprechend stellen, was kann man jetzt eigentlich noch malen? Wie kann man noch malen? Wie kann man mit Kunst wirken? Aber, und das ist dann eine persönlichere Ebene, wir haben einen George Gross, der eben aus der Zeit gefallen ist. Also diese Formen, die wir in den Bildern sehen, sind fast, die sind ja abstrakt erstmal. Das ist einfach ein eigenartig geformtes Loch. Das könnten auch fast Gemälde mit abstraktem Inhalt sein. Also spielt ja auch darauf an, dass es quasi einen Gegner in der Zeit gibt, die abstrakten Maler. Die möchte man sehen, die möchte man kaufen und so weiter. Damit sind wir bei dieser persönlichen Ebene, die ich gerade benannte. Gross ging es finanziell sehr schlecht in dieser Zeit. Er war gewertschätzt und so, das war gar nicht das Problem, aber jetzt nicht mit den letzten Werken. Die Amerikaner dieser Zeit wollten sich jetzt einfach keine Darstellung von Konzentrationslagern und Häftlingen in die Wohnzimmer hängen. Vielleicht nicht unverständlich. Das heißt, er konnte aber auch seine Familie jetzt nicht so richtig ernähren oder zumindest nicht besonders gut. Das saß natürlich tief. Das war ein Schlag, den er hinnehmen musste. Und man muss auch da nochmal so ein bisschen zurückgucken. Gross ist Künstler geworden, ist Maler geworden, ist politischer Maler geworden, weil er die Welt verändern wollte. Also ihm ging es irgendwann nicht mehr um das große Geld. Das hatte er mal so als Teenager sich vorgestellt. So der umjubelte, reiche Künstlerfürst zu werden. Das war ja auch eine schöne Idee. Aber nach dem Ersten Weltkrieg hat er gesagt, oder während des Ersten Weltkriegs, da benennt er sich auch um. Und so ein ganz wichtiger Moment hat er gesagt, nee, es muss die Kunst sein, weil die Kunst das Potenzial hat, Menschen anders zu erreichen und die Welt ein bisschen zu verändern, politisch zu verändern, die Gesellschaft zu verändern. Und jetzt sind wir an seinem Lebensende, wir sind so 10 Jahre nicht ganz vor seinem Tod und es sickert so langsam durch. Es gab den Ersten Weltkrieg, es gab den Zweiten Weltkrieg, jetzt droht der Dritte, vor dem er uns als Betrachter inständig warnt. Und reich ist er auch nicht geworden. Also diese doppelte, weiß ich nicht, Niederlage ist vielleicht das richtige Wort. Wir haben jemanden, der eigentlich so ein bisschen in den Scherben steht, über die wir schon ein paar Mal sprachen. Also er wollte die Welt verändern und ist eigentlich immer nur schlimmer geworden. Jetzt bäumt er sich künstlerisch ein letztes Mal auf, also künstlerisch-politisch. Das verfängt dann aber doch nicht so richtig. Also es wird gesehen und so weiter, aber eben dann doch nicht mit dem Echo gewürdigt, das er sich vorgestellt hat. Und politische Konsequenzen werden natürlich, sage ich jetzt mal mit einem Fragezeichen, nicht gezogen. Und dann geht es ihm auch persönlich gar nicht mal so gut finanziell. Und man muss auch dazu sagen, dass er dem Alkohol sehr zugeneigt neigt es in der Zeit und auch als deutscher Immigrant in den USA, glaube ich, auch sozial zumindest ein ganz kleines bisschen isoliert. Ist jetzt nicht total, aber er wohnt eben auch nicht mehr in New York, wo nochmal so die Kulturszene lebt. Also das ist ein sehr trauriges Lebensresümee, das ich in diesem Bild sehe. Und ich meine, der Titel Der Maler des Lochs, und er hat es auch einmal auf Deutsch Der Maler des Nichts gemalt, sagt ja auch irgendwie alles aus in dieser Hinsicht.
Ich finde, das war ein ganz toller Rundgang durch ein Werk von George Gross, was ich nicht kannte, was, glaube ich, auch vielen so geht, weil dieses Werk ist zum ersten Mal in Deutschland.
Jein, muss ich wahrscheinlich jetzt sagen, um da ganz sauber zu reagieren. Sie haben völlig recht, es ist die erste Ausstellung zu den Stickmen in Deutschland und überhaupt die erste Ausstellung dazu seit den Lebzeiten des Künstlers. Einmal hat er es in New York ausgestellt zu seinen Lebzeiten, während der Entstehung, muss man sagen. Also vieles von dem, was wir jetzt hier sehen, war entsprechend noch gar nicht fertig und konnte nicht ausgestellt werden. Es gab aber immer wieder Stickmen in Deutschland und in vielen anderen Ländern zu sehen, aber immer nur als Teil von größer angelegten Ausstellungen, also meistens von Retrospektiven, und da versucht man ja immer den großen Faden oder die große Linie irgendwie von Jugend bis zum Tod irgendwie zu spinnen, und das heißt, dass diese Stickmen eigentlich nie den großen Auftritt bekommen haben, den sie meines Erachtens verdient haben, und das merken wir jetzt auch am Echo unserer Besucherinnen und Besucher, sie haben es verdient und man schätzt es auch wert, was umso schöner ist, weil, glaube ich, diese Botschaft, wenngleich die Bilder jetzt so um die 70 Jahre alt ist, leider gar nicht aktueller sein könnte, denn gerade jetzt in Europa mit dem Krieg in der Ukraine sind wir ja wieder mit ähnlichen Fragen leider auch wieder konfrontiert.
Vielen Dank für den Rundgang.
Vielen Dank, schön, dass Sie da waren.
Ich will Ihnen dieses Museum, diese Ausstellung unbedingt ans Herz legen. Kommen Sie nach Berlin, gehen Sie ins George Cross Museum. Ich verlinke das in den Shownotes. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.